Die Emerging Markets haben mit über 12% positiver Wertentwicklung in diesem Jahr einen fulminanten Start an den Tag gelegt. Vor allem Asien, zumal dort die Corona-Krise deutlich besser gemanagt wird, konnte bisher überproportional zulegen. Ein Trend, der vor dem Hintergrund, dass Asien und zuvor das China eine immer größere Bedeutung im globalen Kontext gewinnen, langfristig anhalten sollte. Hallo und herzlich willkommen bei FOH im Fokus und dem Thema Emerging Leaders für die nächste Dekade. Zugeschaltet dazu aus Singapur ist uns Vishal Gupta. Herr Gupta ist seit 2014 bei Morgan Stanley. Er ist Portfolio Manager der Emerging Markets Leaders Strategie im Global Emerging Market Team. Welcome, Mr. Gupta.
Thank you. Thank you for having me here.
Das Interview führt Jan Richter, Senior Analyst bei Fonds Consult Research, den ich herzlich hier im Studio in München begrüßen darf.
Hallo, Herr Schmidt.
Hiermit darf ich an Sie übergeben. Ich wünsche Ihnen ein angeregtes Gespräch. Bitte sehr. Please, Mr. Gupta.
Thank you, Mr. Schmidt, for your kind introduction and a warm welcome to Vishal Gupta, who's joining us from Singapore. Hello. As we are talking about the Emerging Markets Leader Strategy, what's the USP of the Leader Strategy and how does it differ from other strategies that are managed within Morgan Stanley Investment Management?
Emerging Markets Leader Strategy, the way it functions is it is looking for structural growth opportunities in emerging markets. And we are looking for companies that will be the beneficiaries of that growth. And it's a dynamic portfolio, benchmark agnostic portfolio. Now, we are focused on large continental sized markets, namely Greater China, India, Southeast Asia, and Brazil. And the reason is that these are the places where you can really build scalable businesses. And these are the places where you have a variety of sectors to choose from. And there are a lot of entrepreneurs in these geographies. And our view is that over the next 10 years, a lot of new business models will be created. And these markets with large populations present the best opportunity for investing in emerging markets.
And within your investment process, you use three steps. And the first step is concentrated on looking for a thematic growth opportunity. So how do you do this and what are the current themes in the portfolio?
So what we are looking for is structural growth, which will last over the next 7 to 10 years. And once we have identified a theme, we will look for the companies and businesses that will be the beneficiaries of the tailwinds of that growth. So just to give you an example, so on-demand delivery is one of the themes in the portfolio, which essentially means that the penetration of the food that is ordered from restaurants will go up. Now, the penetration in most of the emerging markets for food delivery is still low to mid single digit. And our view is that over a period of time, this penetration should converge to the penetration of other e-commerce categories, which is anywhere between 30 to 40%. So once we have identified this theme, we look for companies that will be beneficiaries of this growth. And in China, we own one of the leading food delivery companies. And we also own one of the leading food delivery companies in Middle East and Korea.
And your focus is on high quality companies. So as every manager is looking for high quality companies, how do you define high quality? What does it mean for you?
Yeah, for us, high quality, the definition has two pillars. Any company for it to be investable for us needs to have return on invested capital greater than 15% and a compounded earnings growth over the next 3 to 5 years of at least 15%.
And most of the time, high quality companies also have quite a high price. So what do you do for not overpaying for those kind of companies?
So when we identify a theme and when we identify a company, what we do is we forecast what the company would look like in 3 to 5 years from now, and whether the company, what kind of market share that they will achieve, what kind of top line and margins that they can achieve at a certain scale, and what is the kind of multiples that those businesses will trade at. Now, and we try to work backwards that what is the price we should be willing to pay today to get a double-digit compounding. Now, if the businesses are available at those price, we initiate a position. But if the businesses are not available, we'll wait for the right entry price. And normally, given emerging markets have volatility, more often than not, we'll get an opportunity to build a position in the great business.
Nowadays, we also have to talk about ESG. So how and if ESG is incorporated into your investment process, and has it been part of your process for more than 5 years, or have you added it just recently?
So ESG has been an integral part of our process since 2016, and it's also part of our prospectus. So there are two parts to it. One is exclusions, that we won't invest in tobacco, coal, defense, and ammunition. The other part is that it's fully integrated into the process because the kind of risk that this portfolio is exposed to. So if any of those risks materialize, especially on E, S, and G front, the impairment of the value can be permanent. Since it's a concentrated portfolio, we cannot afford to take that risk. So our philosophy has five parts to it. So we call it ABCD framework. So one is we start with advising the companies to strengthen the ESG footprint. B is best practices that we have learned across industries and companies to share with our portfolio and potential portfolio companies. C is to connect with the companies very often as we connect on business and continue to review the progress. D is dialogue. It's not one way. Our view is that some of the portfolio companies, they are much ahead in terms of their ESG philosophy, and it has to be a dialogue where we also learn from them and can use those insights into other portfolio companies. And then the last is E is encourage these companies to formulate long-term ESG strategies and have goalposts which can be tracked over a period of time.
So you mentioned the dialogue with the portfolio companies. Can you give us a recent example for some company engagement?
I can give you two examples. So recently we had a ESG engagement with one of our portfolio companies, which is a fintech disruptor in Brazil. The core theme that we wanted to discuss on ESG was data privacy and cybersecurity. Given the nature of their business, that is the biggest theme, that is the biggest risk that business is exposed to, if you look at the ESG front. Now, the discussion was very fruitful, and the management has been taking a lot of steps on that front, but there hasn't been much disclosure on that front. So management was very responsive, and what we wanted from them was how much spending has been going on that initiative, and what are the kind of risks that the systems have been exposed to over the last 3 to 5 years. Now, they are coming up with a maiden ESG report sometime in the middle of the year, and they have promised to crystallize what has been done and what they want to achieve over the next 3 years. Another example I can give is a sportswear manufacturer in China, and that's a business which has a lot of relevant ESG issues. So whether it's energy usage, waste management, supply chain, how the workers are treated in the supply chain, and it's a long supply chain. Now, again, that company has been working on an ESG plan and on their vision for last 12 months. And what they are doing is they are in the process of setting up a 5-year vision on each of these metrics, which they will be disclosing very soon. And the company's progress on each of those metrics becomes trackable, and it's an additional variable for us to see how the company is progressing in terms of achieving its goals on ESG front.
Now let's talk about the team and the people behind the fund and its success. So how the team is structured and who is the final decision maker?
So I am the portfolio manager for Emerging Markets Leader Strategy, and I am the final decision maker. So we have a dedicated analyst for the EM Leaders portfolio. Apart from that, in our emerging markets team, we have a 20-plus member team, and we have country-dedicated and sector-dedicated specialists. So in the process of building the portfolio, I take help from all those country-dedicated analysts. And the way it works is if I have an idea where I need their help for due diligence, I will pass on the idea and we do the due diligence together. Sometimes it happens that the country specialists, they look at an idea which I have never looked at, or my analyst has never looked at. They will highlight to us that this is a kind of idea which will fit into our long-term philosophy and the kind of quality metrics we are looking at. And then we'll again work together on the idea and see if it can fit into the portfolio. So we have quite a depth in the team, both in terms of sector and the regional specialization.
You have been involved into this fund since inception, or when did you start managing this fund?
Yeah, I joined the fund back in 2014, and I became a co-portfolio manager in November of 2015. And the lead portfolio manager retired in end of 2019, though that decision was made in 2018. And since then, I'm the lead portfolio manager for the fund.
And is there some interaction with other teams within Morgan Stanley that are also managing global and developing market strategies?
So the way Morgan Stanley works is it's like a platform. So each of these teams are like boutiques. And we always meet those teams in other company meetings. And that's where we have conversation and we exchange our notes. But otherwise, these teams, they work like boutiques.
So now let's talk about the portfolio. With 20 to 40 holding, it's quite concentrated. So what are its biggest active bets at the moment?
So the portfolio, at the moment, some of our biggest active bets are in on-demand delivery, next generation ecosystems, which is a combination of e-commerce and gaming and payments. So if you look at our top five holdings, the largest holding is C, which is the dominant e-commerce player in Southeast Asia. It's also a dominant gaming company in this part of the world. Then we have exposure in Meituan, which is the dominant food delivery company in China, and Mercado Libre and Tencent are the other position, which are in the top five.
And how does this leaders portfolio differ from the core emerging markets portfolio? Does this also managed by your team?
Yeah, so our team manages a core emerging market portfolio, some of the regional portfolios like EMEA and LATAM, and some country-specific portfolios like India and China dedicated portfolios. And then we have emerging leader strategy. Now, the difference is that this is a concentrated portfolio, benchmark agnostic. We don't invest in companies where earning predictability is not there. So you won't see emerging leaders investing in cyclicals, energy, materials. While the core emerging market portfolio has both bottom-up and top-down elements to it. So they will be investing in almost all the countries and across sectors. So the way core portfolio run is they'll have underweights and overweights on each of the sectors and countries, while emerging leaders is very focused on structural growth opportunities, and you won't see us investing in smaller countries unless there is really exciting opportunities, which is large, liquid, and scalable.
Okay, so you don't have any constraints according to the benchmark on a country or a sector level?
No, we don't have constraints on that front, but we do have risk control. So in terms of the way portfolio is structured, you will see that the portfolio has 10 to 12 themes at any point in time, and the portfolio is well diversified across four geographies. So if one geography, let's say China, stops functioning, the portfolio doesn't stop working, or two or three themes are not working, the portfolio doesn't stop working. So it's fairly distributed. So in 2020, first half, China did very well, while India and Brazil didn't do well because they were under lockdowns. The portfolio still did fine. While in second half, India, Brazil, and Southeast Asia caught up, while China was consolidating, the portfolio still did fine. So we ensure that we don't have too much presence in one country, which can distort the portfolio. So there is a fair amount of risk control both on the thematic and the country exposure front.
And has there been any significant change in the structure of the portfolio during the last 12 months, during the COVID pandemic and now the end of the pandemic?
So what happened was when the pandemic struck, what we did, some of the names went out of the portfolio because some of the businesses like travel exposed businesses, we took a call that their business has been impaired to an extent and it will take a long recovery. And we used that capital into better ideas. Also, some of our ideas, some of the companies that we own, they went into the pandemic with large inventory, and our view was that it will take much longer to come out of the crisis. And we used that capital to consolidate the portfolio and rotate the capital into better ideas. But in terms of themes and exposure, there hasn't been any big change. It's pretty much like most of the things that we own, we still own them, and they've continued to compound, and they still have a long runway of growth ahead of them.
And you already mentioned C, your biggest holding. So this company, at least on paper, is not even based in an emerging country. So how does it fit into this structure?
So emerging leaders can also invest in companies which are not listed in emerging markets, but most of their business is in emerging markets. So our threshold is that any company where 35% or more of revenue or profit is coming from emerging markets is investable for us. And the reason for this is that in some of the sectors and some of the growth thematics, it's a global MNC player or a company listed outside emerging markets, which is the dominant player. So our view is that by restricting ourselves to just the place of listing or being an index constituent, we can miss out on a lot of growth opportunities because there may not be a national champion who can take the benefit of that growth. So see, though it's listed in US and it's a Singapore registered company, but it's essentially the business is Indonesia, Vietnam, Philippines, Thailand, Taiwan. The gaming business is also in India and Brazil. So it's for all practical purposes, emerging market company.
Okay. And according to the fact sheet, you also have more than 6% exposure in Germany. So maybe that's something interesting to our listeners here. Which company is it?
Yeah, we own two companies which are listed in Germany, but they are essentially emerging market companies. We own Delivery Hero and Global Fashion Group. Now, Delivery Hero is one of the largest on-demand delivery companies. Their largest market is Korea. Korea, Middle East, Eastern Europe, and LATAM together is about 90% of their business. So it's essentially an emerging market company. As I mentioned earlier, food delivery penetration is still in mid to high single digits in different emerging markets. And Delivery Hero is the dominant player in 40 of the 44 markets where they are present. And our view is also that the digitalization of convenience stores will happen on food delivery networks. And Delivery Hero is ideally positioned for this. The other company that we own is Global Fashion Group. Now, this is a dominant online fashion retailer in Southeast Asia, Eastern Europe, LATAM, and they also have a property in Australia. And 90% of their revenue comes from emerging markets. Again, in this category, we are in very early days of penetration. So this is a mini Zalando.
If one looks at your fund and its track record, it's obvious that 2020 was very exceptional for the fund on a relative and absolute basis. So was it a broad-based performance attribution or was it just some COVID winner stocks?
Yeah, so if we analyze the performance, the performance, such a strong performance came because a lot of things in the portfolio did well. And it's not only the COVID winners, but also companies which are dominant in fintech or financials, where business suffered in the first half of the year because of the lockdowns, those companies recovered very strongly. So the way we invest is that we own the dominant companies in the business, and most of these companies went into the crisis and emerged stronger. So some of these companies, the kind of execution that they achieved in 2020, I think they surprised themselves. So it was very broad-based across thematics, across geography, each of the countries, whether it's India, China, Taiwan, Brazil, everything contributed to the performance.
So you are optimistic that the portfolio also can outperform in a post-COVID environment because it had so broad-based and the structural themes are still intact?
Yeah, so the question that comes is that after this strong performance, what happens? So if you look at our businesses that we own, these are dominant businesses and they had a great run. And some of these businesses, they do look expensive if you take a 6 to 12 month view. But if you take a slightly longer term 3 year view, these are still some of the best businesses to own in emerging markets. Their growth because of the base effect in 2020 will look lower in 2021. But these are still best-in-class growth businesses across markets. So I expect a period of consolidation in the portfolio and then gradual performance built up. Now, in a world where which should recover fast enough for the good of mankind, there can be a period where value outperforms. And that period, the stock portfolio may not do that well. But if you take a three-year view, this portfolio, as long as the managements continue to execute and they continue to deliver, portfolio should compound.
So even with the good performance in 2020 and the big gains in that we have seen this year, you are still comfortable that now is still a good entry point into your fund, at least with a 3 to 5 year investment horizon.
Yeah, I believe so. So it's timing the entry is not something that I do very well. And that's not an area of my expertise. But our view is that in next 10 years, you will see a lot of businesses getting scaled up in emerging markets. Some of the emerging markets are far behind in terms of the innovation. China is far ahead, but again, there are areas in China like the B2B enterprise spending, which will scale up and there'll be a lot of market cap creation on that side. And similarly, you will see scaling up of businesses in India and Southeast Asia and Brazil. So there will be a lot of opportunities. There are a lot of opportunities to invest. And I think this is probably the best period to invest in emerging markets if you take a 5 to 10 year view.
Thank you, Vishal, for your insights into your fund. And good evening to Singapore.
Thank you. Thanks a lot.
Ja, Busida, ich begrüße dich herzlich in deinem Homeoffice in Augsburg und hoffe, du kannst mich gut verstehen.
Ja, hallo, ein schöner Move aus Singapur nach Augsburg.
Hallo. Genau, du. Das stimmt. Gut, wir haben auch schon eine erste Frage reinbekommen. Wir hatten ja in der Vorbereitung vorher uns schon kurz ausgetauscht und wir haben ja in den letzten Woche beziehungsweise in der vorletzten Woche Zinsanstieg gesehen. Bisher war das meistens so, dass das historisch dazu geführt haben, wenn wir einen Zinsanstieg in den USA gesehen haben, dass sich das nachteilig auf die Schwellenländer auswirkt. Ja, wie ist hier eure Einschätzung und wie seht ihr hier insbesondere den Impact auf den Fonds? Habt ihr vielleicht auch die Schwäche in den letzten Tagen für Nachkäufe genutzt?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, da könnte uns die Folie 18 behilflich sein, weil ja, obwohl so ein Umfeld mit steigenden Zinsen auch derzeit schon generell herausfordernd sein kann, sind wir doch der Meinung, dass unser Fonds gut aufgestellt sein sollte. Und zwar, da die meisten Unternehmen, die wir besitzen, sehr schlanke Bilanzen und gleichzeitig hohe Kapitalrenditen haben.
Und darf ich ganz kurz unterbrechen, Herr Anders? Spielen Sie mal die Folie 18 ein. Sorry. Danke.
Danke. Und ja, dennoch, ein großes Risiko für unser Portfolio ist natürlich schon, wenn so tatsächlich ein signifikanter Zinssprung kommen würde, der zu einer erheblichen pauschalen Abwertung von Wachstumsunternehmen führen würde. Aber angesichts der gegenwärtigen Lage der Welt, wo auch viele Regierungen viele Schulden machen, um ihre Volkswirtschaften zu unterstützen, glaubt unser Fondsmanagement nicht, dass das tatsächlich wahrscheinlich sein wird. Und die zukünftige Portfolio-Rendite wird nach wie vor eine Funktion der Umsetzung der Wachstumserwartung sein. Und daher ist eine schlechte Ausführung durch das Management der Unternehmen immer noch so das allergrößte Risiko. Und bei unseren fundamentalen Analysen steht natürlich genau das intensiv im Fokus. Und die meisten Unternehmen, und das Bild hier zeigt das auch nochmal, was das für Auswirkungen haben kann, die meisten Unternehmen, in die wir investiert haben, sind inländischer Natur und konzentrieren sich auch auf das mehrjährige Konsumthema. Und wir glauben, dass sie wahrscheinlich weitgehend von fremden Variablen isoliert sind auch. Und viele Themen wie E-Commerce, Essenslieferung, Telemedizin, Software als Service oder Fintech, Bezahldienste stehen mehr oder weniger am Anfang ihrer Entwicklung in diesen Ländern. Und in den großen Emerging Markets Ländern herrscht viel Nachholbedarf auch generell. Und die Skalierbarkeit ist natürlich aufgrund der großen Bevölkerung riesig. Und viele Entwicklungen der letzten 5 bis 10 Jahre in den traditionellen Ländern stehen selbst in China, aber auch in vor allem in Südostasien, Indien, Brasilien in den nächsten 5 bis 10 Jahren erst noch bevor. Teilweise auch mit Unternehmen, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, also und ja, und hier der Blick in die Historie zeigt, dass unser Fokus auf dominante, hochwertige Wachstumsunternehmen selbst in schwierigen Zeiten widerstandsfähig sind. Und ja, Qualität zahlt sich an der Stelle wieder einmal aus.
Schon mal vielen Dank für deine Ausführungen an dieser Stelle. Jetzt, es ist ja auch im Video angeklungen, wir haben ein sehr, sehr starkes Jahr für die Emerging Markets und auch für den Fonds in 2020 gesehen. Wir hatten einen sehr guten Start ins neue Jahr, mal abgesehen von den Gewinnmitnahmen jetzt in der letzten Woche. Damit ist natürlich auch das Bewertungsniveau angestiegen. Konnten letztendlich die Unternehmensgewinne sich ähnlich dynamisch entwickeln, sodass letztendlich wir nach wie vor ungefähr das gleiche Multiple haben, oder hat der Markt schon sehr, sehr viel eingepreist in die künftige Entwicklung?
Also so das Thema aktuelle Bewertung und wie die zu einzuordnen ist im Kontext des Portfolios, wenn ich das so richtig entnommen habe. Ich denke da, die Bewertung haben wir, einen Teil haben wir auf der Seite 9 bitte, die so unterstützend da arbeiten kann. Dankeschön. Und ja, zweifelsohne ist die Bewertung zurzeit, vor allem wenn man sie kurzfristig betrachtet, 12 Monate nach vorne sehr, sehr hoch. Und verlängert man allerdings die Betrachtung auf 36 Monate, erscheinen diese Bewertungen wieder doch attraktiv. Also das ist so eine Zeithorizontfrage an der Stelle. Entscheidend am Ende des Tages ist ja bei Aktienkursen sowieso immer das langfristige Gewinnwachstum. Ja, das muss an der Stelle passen, und solche Phasen wie aktuell, wie richtig erwähnt, können auch für Zukäufe genutzt werden, da wo es natürlich Sinn macht. Aber man sieht hier bei der Bewertung spielt für uns so typischerweise diese Discounting-Modelle, Diskontierungssätze nicht so die Rolle. Sondern bei uns geht es eher darum, vorhersehbare Gewinnprognosen über die nächsten 3 Jahre zu machen. Länger ist schwierig. Die großen Themen, die man betrachtet, die kann man durchaus so auf 7 Jahre begutachten. Aber Gewinnprognosen, wenn sie zuverlässig sein sollen, sind so Maximum 3 Jahre. Und da spielen so Sachen wie Sektor, Marktanteil, Umsatzwachstum, Gewinnmargen einfach eine große Rolle. Und multiplizieren das eben mit dem Bewertungsfaktor, der sich so basiert auf historischen Vergleichen, auch der Prämie für Qualitätstitel, das darf man nicht vergessen. Wenn man etwas Tolles haben will, muss man auch bereit sein, ein bisschen vielleicht manchmal mehr zu zahlen, aber auch zu gucken, wo sind eigentlich die Zielkurse, die man errechnet. Und wir versuchen, Sie sehen es da auf der rechten Seite, damit Einstiegskurse zu finden, die in Unternehmen, die 10 bis 15% Gewinnwachstum bringen oder anders gesagt 30 bis 50% unter ihrem Preis sind. Das wird nicht immer so 1:1 klappen, aber das ist die Marschrichtung, und diesem Fonds und das Management ist gibt es ja auch schon sehr lange und die haben das auch ganz gut bisher auch hingekriegt. Und man muss halt auch noch was anderes berücksichtigen, und zwar, dass Bewertungen generell auch in anderen Asset-Klassen historisch gesehen relativ hoch sind. Ja, und ohne zu viel jetzt immer nur auf vergangene Höchststände zu gucken, ist halt wirklich entscheidend, gibt es mittel- und langfristig fundamentale Gründe für eine Investition. Und wir wissen, dass alle, dass Emerging Markets dort ganz vorne mit dabei sind und gleichzeitig aber viele da vielleicht ein Stück weit das in ihren eigenen Depots vernachlässigen.
Okay, danke. Die nächste Frage geht auch nochmal in die Richtung Bewertung. Eins eurer Top-Unternehmen im Fonds ist SEA. Ja, wie hoch ist hier letztendlich das Multiple KGV oder sind überhaupt schon mal Gewinne erzielt worden?
Ja, ist eine gute. Ja, das ist, solche Unternehmen brauchen natürlich eine ganzheitliche Betrachtung. Es ist immer spannend, weil 30 oder 20 bis 40 Titeln wird doch immer auch so, dass größte Holding immer besonders ein Augenmerk gezogen, aber ist auch vollkommen richtig, weil es eine spannende Firma ist. Ganz kurz nur so zum Background. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, wie wir mit diesem Thema, was ist aktuell, wie gut bewertet oder nicht, umgehen. Also CEA wurde in 2009, glaube ich, war das, von einem Chinesen, der nach Singapur gezogen ist, dort gegründet. Wir haben es gerade, glaube ich, auch im Video gehört, das ist in Singapur zu Hause, ist aber in den USA gelistet. Und in Indonesien, Thailand, Philippinen hat man wohl auch eine sogenannte Penetrationsrate in 2018 von 5-9% circa gehabt. Und aktuell sind wir schon bei 20%. Und anfangs war sie so eine Videospiele-Plattform. Gibt es ein Spiel, das heißt Free Fire, das ist sehr beliebt. Und 2016 sind die so quasi, sind die ins E-Commerce eingestiegen und haben auch ein bisschen ein Stück weit das Feld von hinten aufgeräumt, indem sie vieles, was chinesische Giganten oder auch brasilianische Giganten machen, einfach nochmal ein bisschen nachgeahmt, sie aber in andere Länder mit großer Bevölkerung gebracht. Und wir haben sie Anfang letzten Jahres gekauft. Das war dann so eine 3-4%ige Position, die ist aber aufgrund der Performance sehr gut gewachsen, ich glaube aktuell bei so 7,5%. Entscheidend ist für uns, dass wir sehr zufrieden sind, was wir sehen, was die Manager der von Sie machen und wie sie ihre Wachstumsstrategie umsetzen. Also wirklich strategisch, eben von Videospielen zu E-Commerce, weiter zu Essenslieferung und Fintech-Bezahldienste. Und ja, da sind wir beim gleichen Thema, KGV-Betrachtung als traditionelle Methode. Ist vielleicht nicht immer das geeignete Mittel. Man muss viele andere Dinge mit berücksichtigen, eben wie groß ist ein Marktanteil, wie groß kann er sein, zu welchen Bedingungen. Wir kennen auch alle ganz berühmte Beispiele aus anderen Ländern von ähnlichen Unternehmen, bei denen man auch oft diese Frage nach KGVs, teilweise dreistelligen Bereich, gestellt hat. Und dennoch ist der Aktienkurs hervorragend gestiegen und diese Unternehmen haben nach wie vor tolle Aussichten. Also summa summarum, immer dann, wenn Sie ein Unternehmen in unseren Holdings sehen, und ich glaube, wenn man kurz auf die Seite 35 springen könnte, bitte, sieht man, dass das alle diese Unternehmen, die dort zu finden sind, von denen sind wir auch überzeugt, dass aufgrund unserer Bewertung über die nächsten 3 Jahre und darüber hinaus die richtigen sind, die dominant in ihren Themen sind und das in großen, wichtigen, gewichtigen Märkten mit teilweise über Milliarden Menschen.
Okay, vielen Dank für den tiefen Einblick und die Ausführungen. Die nächste Frage ist eher grundsätzlicher Natur. Gerade bei deutschen Anlegern ist ja der Bereich Schwellenländer oft untergewichtet. Wie hoch sollte denn eurer Einschätzung nach das Exposure sein? Ja, mal zweite Teilfrage. Es gibt natürlich auch viele deutsche oder europäische Unternehmen, die einen wichtigen Absatzmarkt in den Emerging Markets haben, sodass ich dort wieder indirektes Exposure habe. Ja, aber so ein als direktes Exposure jetzt in Emerging Markets, wie wäre da eure euer Best Guess?
Ja, so ein bisschen die 1-Milliarde-Dollar-Frage. Ja. Also ja, aber diese Wahrnehmung ist absolut richtig, dass Anleger irgendwie einerseits immer sehr überzeugt sind von der Theorie her, dass man in Emerging Markets investieren sollte. Und aber gleichzeitig, wenn man in nicht nur in den Privatdepots, sondern auch in globalen Aktienfonds beispielsweise guckt, ist da sehr viel von sogenannten Homebuyers auch zu beobachten. Ja. Und aber sich da, wir wollen uns da ja nicht so irgendwie von Gefühl oder auch vom eigenen Bias für Emerging Markets viel treiben lassen, sondern eher haben unsere Emerging Markets Experten kürzlich mal eine Analyse gemacht, die lässt sich auch auf unserer Homepage, glaube ich, zu finden, die genau diese Frage beantwortet. Also wir haben einfach im ersten Schritt Fonds analysiert und Portfolien durch Fundflows, Morningstar, Investment und haben festgestellt, dass global agierende Investoren ca. 6-8% in Emerging Markets allokieren. Und dann hat man im zweiten Schritt anhand dreier anerkannter Ansätze, nämlich der Betrachtung des Bruttosozialprodukts, der modernen Portfoliotheorie, also Risiko-Rendite-Effizienzrechnung, wie auch die Marktkapitalisierung der Unternehmen, festgestellt, dass es eigentlich so eine Bandbreite zwischen 13-39 Prozent eigentlich sein sollte, wenn man diese drei verschiedenen Tools eben dazu nimmt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen, das war so auch, glaube ich, die zweite Frage, das ist indirekte Exposure. Diese 39 kommen tatsächlich von dem Bruttosozialprodukt. Also die Emerging Markets haben einfach einen großen Anteil an der Weltwirtschaft, sind aber da weit davon entfernt quasi von dem Anteil in den Indizes, Aktienindizes. Und diese 39 reduzieren sich, wenn man sie adjustiert, auf so circa 17, wenn ich es noch ganz richtig im Kopf habe. Summa summarum ist es tatsächlich so, dass wir 6-8% vorfinden in der Regel, 13-17%, 27 war das so, die Zahl, die ich noch im Kopf hatte, Prozent es eigentlich sein sollte. Und die Antwort ist da relativ zu sehen, einfach deutlich mehr als zur Zeit. Natürlich muss man immer bei solchen Überlegungen auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. Aber ich denke mal, allein schon einer der wichtigsten Beweggründe überhaupt bei Investieren, nämlich die Diversifikation, bringt einen unweigerlich in diese Richtung. Und man muss auch berücksichtigen, dass die Emerging Markets und gerade die, über die wir hier heute sprechen, sich wirklich stark emanzipiert haben und dabei sind, vor Ort starke lokale Unternehmen zu haben und auch in Zukunft neu auf den Markt zu bringen. Also ich kann mich nur noch mal wiederholen, das, was in anderen Ländern schon vielleicht ein Stück weit gelaufen ist, erwarten wir grundsätzlich erst in diesen Bereichen, so dass das Credo grundsätzlich für Mehrschwellenmärkte schon da ist.
Okay. Ja. Die nächste Frage geht auch nochmal in die Richtung Südkorea. Ist ja ein relativ kleiner Schwellenmarkt, aber hat interessante Aktien. Warum werden die eurer Einschätzung nach eher immer etwas vernachlässigt, stiefmütterlich behandelt?
Oh Gott, ja, vernachlässigen wollen wir natürlich niemanden und nichts. Und immer da, wo es gute Möglichkeiten gibt, nutzen wir diese auch. Aber dennoch, der Fokus auf die großen Märkte haben wir ja schon auch, denke ich, ganz gut erklärt, dass einfach dort die Skalierbarkeit da ist, Diversifikation dort zu finden ist. Und man hat so manchmal so dann vielleicht unter Anführungszeichen ein bisschen Angst, vielleicht das ein oder andere irgendwo, wie zum Beispiel in Südkorea, aber es gibt auch viele andere Beispiele, zu verpassen. Sagen wir es mal so, wenn ein Unternehmen, ein südkoreanisches Dominant in China, Südostasien, Brasilien oder Indien ist, spricht ja nichts dagegen, auch dort zu investieren, je nach Bewertung natürlich. Aber man muss halt auch auf der Risikoseite ein bisschen aufpassen, weil In kleineren Märkten kann es gerade so für konzentrierte Ansätze wie unser Fonds, das ist ja mit wirklich hohen Gewichten und klarer Überzeugung in dem, was man macht, muss man auch aufpassen von der Liquidität her der Märkte. Aber auch manchmal neigen so in kleineren Märkten vor allem die Schwankungen extrem zu sein auch. Also wenn zum Beispiel eine Unternehmensmeldung hierzulande oder in den USA eine Aktienkorrektur von so 5% oder sowas oder 10% bringen würde, kann das in kleineren Emerging Markets, auch zum Beispiel in Südkorea, durchaus mal gleich 40% sein. Und das, ob man das dann will in einem qualitativ hochwertigen, ausgerichteten Portfolio, wo auch die Visibilität der Gewinne klar ist und dass das einfach so ein Risikoaspekt ist. Und wir sind sehr, sehr zufrieden, einfach uns auf das zu fokussieren, was groß, wichtig und auch ertragreich ist.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht in die Richtung, werden Fremdwährungsrisiken systematisch abgesichert? Ja, erster Teil der Frage. Zweiter ist, gibt es für den Fonds eine währungsabgesicherte Anteilsklasse?
Das ist natürlich, wenn man global oder auch in Emerging Markets, das ist ja dann am Ende des Tages doch ein globaler Emerging Markets Fonds investiert, mit lokalen Playern durchaus auch die Währungen mit zu berücksichtigen, also direkt auch im Portfolio. Also wir hedgen nicht strategisch irgendwie die Währungen ab, obwohl wir es laut Verkaufsprospekt und den Richtlinien schon durchaus könnten, wenn wirklich ein gravierender Wunsch dafür da wäre. Wir machen es allerdings nicht. Und für uns hier aus dem Euroraum ist es halt so, dass es ja die Basiswährung ist der US-Dollar. Und was man machen kann, und diese Klassen haben wir auch, ist tatsächlich diesen Dollar-Euro-Kurs abzusichern für einen Euro-Anleger. Bei uns erkennt man diese Anteilsklasse immer an einem H wie Hedged, und für Privatanleger, also die Standardklasse, ist die AH Euro. Für Vermögensverwaltungen gibt es die IH Euro und für Institutionelle die ZH Euro. Aber das haben wir alles und je nach Bedarf dann zur Verfügung.
Wunderbar. Gut, dann lass mich mit folgender Frage schließen. Was ist das Besondere an den hier heute vorgestellten Fonds?
Nämlich mir tatsächlich mal 10 Sekunden Überlegung. Durch meinen Kopf geht gerade tolles Fondsmanagement, Fokus, tolle Infrastruktur des Unternehmens. Aber ich denke einfach, wenn man das ist, irgendwie, finde ich, selbstverständlich, wenn man in dem Markt unterwegs ist. Aber ich denke mal, dass einfach das Augenmerk vieler Investoren lag in den letzten Jahren vor allem in den US-Wachstumswerten oder auch in China. Ja. Und einiges spricht einfach dafür, dass ist recht eindeutig vom Research auch, dass E-Commerce, Essenslieferdienste, Telemedizin, Fintechs und all das in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach ein ganz großes Thema sind in diesen gewichtigen, großen, kontinental großen Emerging Markets. Und da gibt es einfach tolle Unternehmen, jetzt schon. Es ist zu erwarten, dass da noch viele tolle Unternehmen kommen werden. Wir haben den Zugang zu solchen Unternehmen. Wir haben die Leute vor Ort, die sich damit auskennen. Und ich denke, das gepaart auch noch, dass man einfach sieht, dass auch wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, durchaus Qualität finden kann. Und da komme ich immer wieder gerne, das ist so auch das Credo, also eine wilde Spekulation auf irgendwelche Themen und Unternehmen, das ist sicher nicht das, was wir tun, sondern eine überlegte, mittel- und langfristig gut fundierte Betrachtung. Und wir haben ja gesehen, selbst wenn es Rückschläge gibt, pauschaler Natur, schneiden diese Unternehmen gut ab. Und ich denke, dass das schon auch sich letztes Jahr gezeigt hat mit einer sehr guten Performance. Wir haben das gehört, es hat sich stark beschleunigt, viele Themen, aber viele Themen sind am Anfang. Die Märkte insgesamt, in denen die Unternehmen unterwegs sind, sind größer geworden und werden immer noch größer. Die Bedingungen sind teilweise wirklich hervorragend, sodass ich denke, dass unser Fonds, der sich auf Leaders konzentriert, da sicherlich eine sehr gute Wahl ist.
Das war doch jetzt nochmal ein schönes Abschlussplädoyer. Gut, dann nochmal einen herzlichen Dank nach Augsburg für deine Ausführungen und ich wünsche dir eine schöne Restwoche.
Ich habe zu danken, alles Gute allerseits. Bis bald.
Danke dir. Gut, tschüss. Ich möchte mich auch nochmal bei den Teilnehmern bedanken. Lassen Sie mich nochmal darauf hinweisen, Sie finden alles, das Video, den Podcast, den wir hier heute aufzeichnen, dann die mediale Begleitung und die Präsentation im Partner Center von Morgan Stanley auf www.fundresearch.de. Ja, morgen geht es dann um 11 weiter mit Capital Group. Hier ist Christoph Braun im Interview. Sein Thema: disruptive Unternehmen, die defensiven Aktien von morgen. Es ist wirklich spannend. Ich war bei der Aufzeichnung des Interviews dabei. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, holen Sie das bitte gerne nach. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen.